Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Make It Nice MGF. Und heute dürfen wir, der Herr Müller und ich, wieder einmal zu Gast sein. Und zwar bei einem Mann, der verantwortlich ist für fast 500 Lehrkräfte und um die 6000 Schülerinnen und Schüler. Wir sind bei Günter Jehl, dem Direktor der Schulstiftung der Diözese Regensburg. Schön, dass wir Sie besuchen dürfen, Herr Jehl.
Grüß Gott, danke schön, freut mich.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie geht's denn damit? Ich habe die Zahlen gestern mal recherchiert, wenn Sie für so viele Menschen Ansprechpartner zuständig sind.
Es ist eine große Verantwortung, aber ich sage es jeden Tag, es geht eigentlich nur mit Gottvertrauen. Dass man das Bewusstsein hat, der Herrgott nutzt einen als Werkzeug an der Stelle, wo man gerade sitzt.
Ja, haben Sie das irgendwann geplant und gesagt, ich möchte gern Direktor von der Schulstiftung werden? Nein. Wie wird man das dann?
Nein. Das ist auf einen zugekommen oder ich bin halt dann gefragt worden, letztlich, als es um die Nachfolge meines Vorgängers gegangen ist und dann. Man kann sich nicht bewerben drauf. Scheinbar war die Leistung in der Vergangenheit so, dass man gesagt hat, mit dem möchten wir es probieren.
Okay. Jetzt sind Sie ja zuständig auch für Schülerinnen und Schüler. Haben Sie als Kind, als Jugendlicher gerne in die Schule gegangen?
Ja, sehr gern.
Warum?
Ich war immer ein neugieriger Mensch. Mir hat es also immer eine Freude gemacht, was Neues zu erfahren, was zu lernen, in allen Fachbereichen letztlich. Und hatte dann auch immer das Glück, auf Lehrkräfte zu stoßen, von der Grundschule auch schon beginnend, die mich immer wieder entsprechend motivieren haben können und fördern haben können.
Okay, nehmen Sie uns mal mit in die Vergangenheit. Sie haben geboren 1966 und aufgewachsen in der Oberpfalz. Was für eine Art von Kindheit haben Sie erlebt damals?
Ich habe aus meiner Perspektive, muss ich sagen, eine sehr schöne Kindheit erlebt. Sehr geborgen in einem Elternhaus, mit viel Liebe mit meinem Bruder groß geworden. In einer sehr dörflichen Struktur damals. Jetzt ist ja das alles dann, natürlich die Stadt hat sich vergrößert, Schwandorf, mein Heimatort, und hat das, die umliegenden Gemeinden, sage ich mal, mit einverleibt. Im schulischen Bereich war das natürlich insofern eine andere Welt, weil es nicht so viel Medien gab und. Es war insgesamt eine schöne Kindheit, eine liebevoll geprägte Kindheit, wo man nach dem Vormittagsschulbesuch Nachmittag auf der Straße noch gespielt hat, mit den Nachbarskindern Völkerball gespielt hat oder so. Ja, das war damals halt so.
Klingt nach einer glücklichen Zeit.
Ja, war es sicherlich.
Sie haben dann Ende der 70er, Anfang der 80er in die Schule gegangen. Was für Art von Schule haben Sie damals erlebt als Schüler?
Also ich bin 1973 in die Grundschule gekommen. Das ist die Kreuzbergschule Schwandorf. Nach 4 Jahren dann ans Karl-Friedrich-Gauss-Gymnasium Schwandorf, wo ich dann ein Abitur gemacht habe. Schule war damals in gewisser Weise genauso wie heute. Die Kinder, sage ich immer, sind vor 50 Jahren die gleichen Kinder gewesen. Die Lehrkräfte letztlich auch die gleichen Menschen. Wenn man es vielleicht als ein Detail rauspickt, die Medienlandschaft hat sich natürlich komplett verändert, außerhalb der Schule, auch innerhalb der Schule. Viele Einflussmechanismen haben sich verändert, viele Herausforderungen, Anforderungen haben sich verändert, aber die Menschen sind unterm Strich eigentlich die gleichen geblieben.
Sie haben gerade die Medienlandschaft angesprochen. Vor Beamer waren wir ja da noch weit weg. Was für Erinnerungen haben Sie an eingesetzte Medien in der Schule?
Also für mich ist exemplarisch immer ein Beispiel, das ich in der 2. Klasse der Grundschule erlebt habe. Damals hat die junge Lehrkraft so eine Art Lehrprobenstunde halten müssen, so als Vorzeigestunde, und hinten saßen lauter Lehramtsassessoren, glaube ich, waren sie auch damals drin. Das Top-Medium, das damals zum Einsatz kam, war der Kassettenrekorder. Mit einem externen Mikrofon. Also der Kassettenrekorder war das eine, dass man also auch mal eine Kassette von irgendwas, was ich, was halt in der Kindheit gegeben hat, Pumuckl oder irgend sowas oder Musik abgespielt hat. Aber dass man ein externes Mikrofon dazu anstöpseln konnte und konnte wirklich was reinsprechen in das Mikro und auf Band sprechen und das dann selber wieder hinterher abhören. Das war also die Revolution Teil 2. Und ich durfte also damals in einer solchen Vorzeigestunde eine Bildergeschichte besprechen, nacherzählen, gleich ins Mikrofon. Und hinterher hat man sich das dann anhören können.
Das war ein Wunder für ein damaliges Kind. Oder?
Absolut.
War ja schon vorbestimmt, dass wir halt einen Podcast auch wieder aufnehmen gemeinsam. Herr Müller, was war eine erste Kassetten? Wissen Sie das noch?
Nein, weiß ich nicht mehr. Tatsächlich. Aber ich kann mich auch noch erinnern an die Zeit, als man dann Kassetten kaufen konnte, die man auch aufnehmen konnte. Das war andere. Genau. Das weiß ich noch. Ansonsten kann ich mich an Pumuckl natürlich erinnern. Benjamin Blümchen gab es noch nicht. Das war dann schon die Zeit meiner Kinder. Ich kann mich aber auch an eine Schulzeit erinnern, die weniger medial geprägt war wie die heutige.
Wie geht's denn da damit, dass das damals weniger medial war wie heute?
ich glaube, dass das damals gut war und ich glaube auch, dass es heute gut ist, weil es einfach Ausdruck eines Fortschritts ist, den der Mensch macht, weil er Mensch ist, weil er neugierig ist. Und ich glaube, dass man sich diesen Fortschrittsschritten nicht widersetzen kann, sondern ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass man vernünftig damit umgeht. Und da sind wir ja beim zentralen Auftrag an uns Schulen, an uns Lehrkräfte, nicht die Medienwelt draußen zu halten, sondern den Kindern einen vernünftigen, reflektierten und wertegebundenen Umgang damit beizubringen. Und das war damals mit dem Kassettenrekorder genauso wichtig wie heute mit dem Internet oder mit Neuerungen wie der KI, wo wir alle momentan noch vor vielen Rätseln stehen. Also ich glaube, im Prinzip ist es gleich geblieben. Natürlich ist es schneller geworden alles und sehr viel vielfältiger und deswegen auch komplexer und auch in der Umsetzung im Unterricht etwas komplexer.
Wollten Sie dann, Herr Jehl, selber mal Schüler in einem Mikro sprechen lassen oder was war ausschlaggebend, dass Sie selber Lehrer geworden sind?
Also das Ausschlaggebende war, dass ich wirklich den Idealismus ziemlich schnell schon hatte, das Wissen, das ich selber mir angeeignet habe, auch weiterzugeben. Also ob das mein Hobby dann später war im Schachverein oder in den Lieblingsfächern, die sich dann bei mir irgendwann rauskristallisiert haben, Mathe, Physik. Ich bin dann wirklich kurz nach dem Abitur, Studienfachwahl und so weiter, hat sich das immer mehr rauskristallisiert. Ich möchte nicht bloß Physik und Mathematik studieren, sondern ich möchte wirklich auch weitergeben, dieses Wissen. Mit dieser durchaus auch Liebe zu den jungen Menschen und dass man sie, wie es der Herr Müller jetzt gerade gesagt hat, in diese Welt auch hineinbringen kann, ihnen gute Tipps fürs spätere Leben mitgeben kann. Und so ist der Wunsch, dann Lehrer zu werden, eigentlich relativ früh nach dem Abitur festgestanden.
Jetzt für den jungen Günther Alternativen geben? Keine Ahnung, Lokführer, Polizist, Arzt, irgendwas in die Richtung?
Also Lokführer, Polizist weniger, aber tatsächlich wollte ich in Kindheitsjahren eher mal auch Tierarzt werden. Aber das war vielleicht auch einmal so ein Wunschgedanke, bis ich dann wirklich einmal im Fernsehen gesehen habe, was so ein Tierarzt alles machen muss. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass der Günther Jehl nicht in der Medizin beheimatet ist.
Als Joko Plotzing am Kinder.
Zum Beispiel dann.
Als schlecht bei einem Arzt. Ja, Sie haben es vorher schon angesprochen, Mathe und Physik. Sie sind ein Lehrer für diese beiden Fächer. Warum Mathe und Physik? Das muss jetzt der Germanist fragen.
Ja, also es hätte tatsächlich auch vielleicht Englisch und Latein werden können. Latein vielleicht noch eher. Und ein anderes Fach. Aber mich haben dann tatsächlich gerade in der Oberstufe oder zur Oberstufe hin am Gymnasium die Lehrkräfte in Mathematik und Physik nicht bloß vom Fachlichen her, sondern auch vom Menschlichen her sehr geprägt. Die waren dann wirklich auch Vorbilder für mich, auch in der Art und Weise, wie sie mit uns jungen Menschen damals heranwachsen und umgegangen sind. Das war wirklich in einem Gesamtbild wirklich vorbildhaft für mich,
vorbildlich. Das kann ich bestätigen. Ich habe auch im Leistungskurs Geografie eine Lehrerin gehabt, eine ganze Junge, die mal vorher entfacht hat für das Fach. Also man merkt, dass solche Spots in dem Leben schon ausschlaggebend sein können. War das bei Ihnen auch so, Herr Müller, dass jemand in die Richtung Deutsch-Englisch gebracht hat?
Nicht eine Person alleine. Ich möchte da vielleicht nur eine Lehrerin herausheben unter den vielen anderen, die ich am Maristengymnasium in Fürstenzell erlebt habe, wo ich insgesamt eine sehr positive Prägung bekommen habe, was Schule angeht. Es war ein bisschen so wie das Maristengymnasium, das ich heute leite. Natürlich ist es heute auch moderner, digitaler und so weiter, aber vom Grundverständnis und den maristischen Werten wurde damals sehr Ähnliches vermittelt, wie wir es auch heute versuchen. Aber die eine Lehrkraft vielleicht rauszupicken, das ist die Frau Oli, Ingrid Oli. Das war die Deutschlehrerin im Leistungskurs, die uns, obwohl sie von manchen vielleicht ein bisschen als chaotisch betrachtet wurde, sie hat auch wenig aufschreiben lassen, aber sie hat uns das Denken gelernt, glaube ich, oder gelehrt. Und sie hat uns gelehrt, Fragen zu stellen, neugierig zu sein und Dinge auch kritisch zu sehen. Und das war für mich so die Lehrerin, die mich über das hinaus, was ich mir erlesen konnte, vielleicht am meisten geprägt hat als Lehrerin. Und dann wurde sie auch später das Deutschstudium, das war unsere Deutschlehrerin, unterbrochen von einem Jurastudium und dann dem Versuch, doch wieder nicht Lehrer zu werden. Und dann wurde es dann doch wieder der Lehrer. Aber das war die Lehrerin, die ich herausheben würde.
Jetzt für uns zwei Germanisten, Herr Jehl, was ist so faszinierend an der Welt der Zahlen?
Also die Zahlen sind ja nur, in Anführungszeichen, die Symbole. Die Zahlen brauchen auch eine Grammatik, um das jetzt sprachlich zu sagen. Also ich könnte jetzt ein bisschen provozieren, sagen, Mathematik ist auch eine Sprache letztlich oder Informatik noch krasser. Also ich brauche A, die Symbole, sprich den Wortschatz, ich brauche die Grammatik, die Rechenregeln, könnte man jetzt einfacher sagen. Und dieses Gesamtgebild der Mathematik hat doch eine tiefe innere Logik und das ist schon irgendwie was Faszinierendes, auch immer relativ Objektives. Also ich komme da schlecht mit Meinungen oder sowas. Also den Deutschaufsatz, die Deutschformulierungen kann ich vielleicht so oder so sehen, je nachdem, wie ich selber vielleicht aufgestellt bin, bei der Rechnung in der Schule, also vom Mathematiklehrer aus betrachtet, ist die Rechnung entweder richtig oder falsch. Einfach gesagt. Und bei meinem Physikstudium, und ich bin im Herzen doch eigentlich mehr der Physiker, muss ich sagen, habe ich ziemlich schnell dann natürlich lernen müssen, dass gewisse Beschreibungsvorgänge mit den Worten, egal in welcher Sprache, Deutsch, Englisch, nicht mehr ausreichen. Also man braucht die Mathematik als Fachsprache, um Vorgänge auch korrekt zu beschreiben.
Haben Sie dann als Jugendlicher schon immer als Physiker herauszufinden versucht, warum das Butterbrot immer auf die Butterseite fällt?
Also ich war jetzt nicht, wenn ich das jetzt so mit unserem Berufsleben als Lehrkräfte vergleiche, ich war jetzt nicht der Jugendforschungsschüler oder sowas. Okay. Also da war ich eher, ich habe Bundeswettbewerb Mathematik zwar ein paar Mal mitgemacht, mit relativ guten Erfolgen soweit, aber ich war jetzt nicht der Experimentalphysiker schon von Kindesbeinen an, wie man das heutzutage am Gymnasium schon ab der 5. Klasse mit Natur und Technik und so weiter und Jugend forscht durchaus motivieren und prägen kann. Ich habe halt einfach im Alltag mit den Dingen des Alltags, wie gesagt, dörfliche Kultur in meiner Kindheit, viel an der frischen Luft, da hat sich viel ergeben, ganz natürlich, wo man sich die Frage gestellt hat, ja, so wie die Einstein-Geschichte vielleicht, warum fällt denn der Apfel einfach runter und fliegt nicht davon oder.
Jetzt haben Sie schon das Dörfliche angesprochen. Wie ist dann der Kontakt zum katholischen Glauben zustande? Kommen der Pfarrer Popp, unser Futter Pfarrer, und ich, wir haben letztens festgestellt, dass wir beide so die klassische Ministrantenkarriere gehabt haben, so als Weihrauch-Junkies. War das bei Ihnen auch?
Nein, kann ich nicht damit dienen. Also ich war nie Ministrant und ich bin einfach durchs Elternhaus und durch die Schule, ich sage jetzt mal normal, für damalige Zeit normal, gut, katholisch sozialisiert worden. Hatte dann allerdings, das war dann schon ein bisschen einschneidender in der Grundschule, ab der 3. Klasse, schon einen Karmelitenpater als Religionslehrer. Mhm. Und bei uns in Schwandorf ist ja das Karmelitenkloster auf dem Kreuzberg. Und das war insofern prägend, weil da schon die Verbindung hergestellt worden ist von mir zu ja, diesem Muttergottes-Wallfahrtsort. Und das ist tatsächlich, das hat damals schon begonnen. Also meine Mutter hat mir ja schon als Säugling schon der Mutter Gottes gebracht, wo ich das noch gar nicht im Bewusstsein hatte. Ja. Aber das ist scheinbar definitiv geblieben. Das wurde dann immer Schritt für Schritt aufgebaut und die Verbundenheit ist bis heute da. Und das ist eigentlich, wenn ich es jetzt rückblickend sage, wahrscheinlich die tiefere Wurzel auch für mein Glaubensleben gewesen.
Ja, ist interessant, wie so Bände geknüpft werden, so Verbindungen. Jetzt muss ich mir mein ganzes lateinisches Wissen aus der Oberstufe zusammenkramen. Und ein Zitat bringen: Angelus Domini nuntiavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto. Was löst das in einer aus, wenn Sie das hören?
Also erstens einmal das Lateinische. Ich erinnere mich jetzt dann spontan an meinen Grundkurs Lateinabitur und daran, dass ich viel davon vergessen habe, was ich damals noch wusste, bis 86. Ansonsten ist es natürlich das Angelus-Gebet oder der Beginn des Angelus-Gebets. Und das löst natürlich so viel aus, dass man jetzt eine halbe Stunde auch darüber reden könnte. Und ich jetzt in die Gesprächszeit springen möchte.
Nein, wir haben Zeit.
Vielleicht, weil ich gerade den Brückenschlag zu Marienwallfahrtsort in Schwandorf, Kreuzberg, Karmelitenorden oder Kloster schon geschlagen habe. In diesem Angelus-Gebet ist natürlich schon, wenn man sich das klar macht, dieses Wunder der Menschwerdung Gottes enthalten und letztlich ein Teil, der hier auch im lateinischen Text dann vorkommt, dieses grundsätzliche Ja der Mutter Gottes, dieses Fiat Mihi. Also als ich zum ersten Mal bewusst dieses Fiat wahrgenommen habe, bei Fiat habe ich immer an Automarke gedacht, als Kind noch, aber als mir dann bewusst worden ist, irgendwann im heranwachsenden Alter, was dieses Fiat eigentlich bedeutet, dass das ja eigentlich dieses es möge geschehen, sage mal vom Schöpfungsgedanken her, der Schöpfer hat ja irgendwann mal gesprochen, aber dann kommt der Mensch in Person dieser jungen, vielleicht 14, 15-jährigen jungen Frau Maria, die dann sagt, Fiat mi, also mir geschehe es, so wie du willst. Und da steckt also aus meiner Sicht so viel Tiefe drin, dass man eine ganze Exerzitienwoche vielleicht sogar damit bestreiten könnte.
Müller, das passt ja zu den maristischen Werten auch wunderbar, die wir haben. Exakt.
Und ich habe ja schon einmal in einem Podcast gesagt, dass die Werte, die der heilige Marcellin quasi propagiert hat und auf deren Basis er seinen Orden gegründet hat, ja sehr einfache Dinge sind, zunächst mal. Also der Familiensinn, das Dasein für die anderen, die Liebe zur Arbeit und dass ich immer so meine theologischen Auslegungsprobleme habe mit dem Wert in der Weise Mariens, weil es natürlich im Grunde einen einfachen Menschen überfordert. so zu sein wie Maria. Und ich habe schon verschiedenste Deutungsansätze gewagt in verschiedensten Reden und Gelegenheiten. Und am passendsten scheint mir immer noch dieses Bild, was ich vor kurzem in Augsburg in einer Kirche gesehen habe. Da sieht man diese Knotenlöserin Maria. Das Bild war mir, obwohl ich schon über 50 bin, bisher nicht bekannt. Jetzt kenne ich es aber und das macht es für mich. Ich habe mir das für die nächste Abiturrede aufgeschrieben, dieses Bild. Plastisch und auch erklärbar jetzt dann für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Schüler, für die Lehrkräfte und für die Eltern. Weil wenn man dieses Bild nimmt, Maria halt eine Knotenlöserin ist. Und wenn wir in dieser Weise Mariens agieren können an unseren Schulen, dass wir den Menschen helfen, ihre Knoten, ihre Probleme, ihre Herausforderungen für sich selbst und für andere zu lösen, dann glaube ich, haben wir unsere Arbeit gut getan. Und dann fällt mir das Deuten von in der Weise Mariens ab sofort leichter, weil es halt schon ein sehr hoher und hehrer Anspruch ist.
Bei mir als Ministrant waren es die Rorate-Ämter in der Früh um 5:30 in der dunklen Kirche zum Stehen. Was macht für Sie die Faszination des Angelusgebets aus?
Ja, wie gesagt, das ist zum einen ist natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit, also ganz früher ja dreimal am Tag und so, dass man einfach das einmal wieder ins Bewusstsein holt. Man muss ja auch sagen, in der heutigen Zeit ist ja vieles, auch dieses Angelusgebet, verschütt gegangen oder verloren gegangen, man nimmt es einfach nicht mehr wahr. Dann, wie gesagt, die Weite dieser Worte, es ist letztlich das Angelusgebet, es geht um die Menschwerdung Gottes. Also letztlich steckt unser christliches Gottesbild ja massiv in diesem Gebet schon drin, dass wir nicht irgendein an ein Energiepotenzial glauben, unpersonal irgendwie, und wir nach unserem irdischen Lebensende in so ein Energielevel irgendwo eintauchen, sondern wir haben auch nicht mit einem Gott zu tun, wo wir sagen, wir sind vielleicht irgendeiner Willkür irgendwann mal ausgeliefert und wissen gar nicht, wie es am Ende weitergeht, sondern wir haben ja wirklich in unserem christlichen Glauben einen Gott, der personal geworden ist in Person Jesus Christus. Und diese Menschwerdung ist ja im Angelusgebet drin. Und als Basis dieses Fiat Mi, das natürlich sämtliche Alltagskompetenzen, sage ich mal, auch eines Günter Jähls eigentlich erst einmal übersteigt. Wobei in jedem Vater unser nebenbei beten wir, dein Wille geschehe. Also das deckt sich ja auch wieder damit.
Wiederholt sich, ja.
Und dieses Annehmen und dieses auch in gewisser Weise sich fallen lassen in diesen göttlichen Willen, dieses Annehmen, auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht verstehe. Und das ist schon ein weites Feld, wo ich sage, da habe ich in den meinen letzten beiden Lebensjahrzehnten oder drei Lebensjahrzehnten schon auch persönlich die eine oder andere Erfahrung gemacht, dass ich mir gedacht habe, Gott sei Dank ist etwas so gekommen, wie es gekommen ist, auch wenn es vielleicht schwer war. Und ich es in dem Moment gar nicht verstanden habe.
Und liefert ja einen gewissen Halt, den man als regelmäßiges, wiederkehrendes Gebet hat. Ich habe recherchiert, Ihr zweite große Leidenschaft ist Schachspielen. Was haben Schach und der Glaube vielleicht gemeinsam?
Oh mein.
Das ist wieder philosophisch, der Spannrad.
Ja, schon. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir beim Herrn Jelheit sind, müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer gehen, da sprechen.
Vielleicht viel Vertrauen, dass der Gegner auch einmal einen Fehler macht.
Wer ist der Gegner im Glaube?
Ja, nein, ich wollte vom Vertrauen kommen.
Also okay, vom Vertrauen.
Vom Vertrauen, weil, also eigentlich muss ich sagen, hat Schach mit Glaube jetzt aus meiner Sicht gar nicht so viel miteinander zu tun. Also Schach ist für mich eine Mischung aus Kunst, aus Wissenschaft, aus Sport.
Okay.
Und Glaube ist da also eine andere Kategorie. Aber tatsächlich ist es so, dass ich glaube, es war in der 6. Klasse, durch einen Schulfreund motiviert, zum Schachclub Schwandorf gekommen bin. Das war 1978. Das waren jetzt vor 4 Wochen, ich war im Oktober, glaube ich, ziemlich genau 45 Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und ich war über 30 Jahre Funktionär, 29 Jahre erster Vorsitzender. Jetzt habe ich es an jüngere Hände übergeben. Bin jetzt momentan eher so im Passivmodus, aber bis vor 4, 5 Jahren habe ich wirklich sehr viel Zeit mit Schach, auch im Schachverein verbracht. Auch Sonntage, muss ich sagen.
Also waren Sie ja hartnäckiger Schachgegner?
Ja, auf so mittlerem Niveau würde ich sagen, ja.
Herr Müller, Sie, glaube ich, ahnen schon, was kommt. Wie viele haben Sie schon schachmatt gesetzt beim Schach?
Keinen. Ich kenne allerdings die Regeln. Das heißt, ich weiß, wie man die Figuren bewegen darf. Und das war es aber dann. Das heißt, jeder, der ein bisschen einen Verstand hat im Schachspiel, der wird mich schlagen. Ich bin überhaupt kein so ein Spielemensch. Ja, ich habe viel Tennis gespielt in meiner Jugend. Ja.
Aber ich bin auch kein so Brettspiel und so weiter. Der Herr Müller hat es vorher schon gesagt, heute wären wir philosophisch, aber jetzt müssen wir es vielleicht fast noch ansprechen. Was heißt dann Glaube für Sie, Herr Edel? Kann man das kurz erklären?
riesenkomplexe Frage. Also Glaube heißt für mich eigentlich wirklich auf etwas vertrauen, auch etwas erhoffen, das ich natürlich nicht so beweisen kann, wie jetzt vielleicht irgendein naturwissenschaftliches, eine naturwissenschaftliche Gegebenheit oder irgendeine mathematische Formel oder sowas oder Fragestellung. Glaube bedeutet schon ein wirklich sich jemanden überlassen, allerdings nicht irgendwie blind im Sinne von, naja, irgendwas wird schon geben, sondern schon auch mit viel Ratio. Also ich erinnere nur an dieses Paar Glaube und Vernunft, das ist auch ein Zyklika drüber, Fides et Ratio, dass man schon sagt, man kann viel mit dem Verstand, mit der Vernunft hinterfragen und kommt dann zu einer Schlussfolgerung, dass man sagt, es macht durchaus Sinn, jetzt für mich, sage ich es jetzt so, an unseren Gott des Christentums zu glauben. Und wenn man dann natürlich noch das Geschenk bekommt, das ich mal sage, das ich mehrfach in meinem Leben bekommen habe, dass man auch die eine oder andere Erfahrung machen darf, die einen da bestärkt, ich sage jetzt bewusst das Wort Gotteserfahrung, ja, oder Gnade einmal kriegt, durchaus auch mal durch leidvolle Wege, dann merkt man, dass dieser Glaube auch tragen kann. Und wenn ich dann ab einem gewissen Alter verstärkter oder durch Lebenserfahrungen dann auch an die Sinnfrage des menschlichen Lebens mal herangehe oder sage, was ist denn nach diesem Leben oder wenn ich dann in Ruhestand gehe oder wenn Krankheit kommt, wenn dann die Beerdigung da ist und man denkt darüber nach, dann muss ich sagen, hat Glaube noch einmal für mich eine ganz andere Dimension, die dann auch gesellschaftlich sehr relevant wird. Und da würde ich schon sagen wollen, dass man da sieht, dass in unserer jetzigen Zeit der christliche Glaube auf dem Rückzug ist. Ich behaupte, das kann man in der Gesellschaft auch erkennen, festmachen. Und von daher ist für mich der Glaube auch an der Stelle sehr wichtig, weil tragend.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass der christliche Glaube ein bisschen auf dem Rückzug ist, weniger Menschen in Kirchen gingen. Jetzt fand bis vor kurzem ja in Rom eine über dreiwöchige Weltsynode statt. Waren Sie da gern dabei gewesen?
Eigentlich nicht.
Weil das eine zu komplexe Aufgabe ist, oder?
Erstens einmal sollen die Leute hingehen, die dazu berufen sind oder sich dazu berufen fühlen. Es ist ja ein ganz einfacher Delegiertensystem. Also ich finde das gut, wenn die Leute sich da austauschen und jeder hat seinen Platz. Mein Platz ist das jetzt eher nicht.
Okay.
Und auf der anderen Seite muss ich sagen, das soll jetzt nicht als Kritik zu diesem Ereignis sein. Im Gegenteil, das waren jetzt nur 3 Wochen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man natürlich, wie auch in anderen Bereichen des zwischenmenschlichen Lebens oder bei Beziehungen, man kann viele Dinge natürlich auch so lange bereden, bis man es auch zerredet. Mhm. Und gerade wenn ich in das Thema Glaube reingehe, da ist für mich schon ein wichtiger Punkt, den ich ganz einfach jetzt ein bisschen pointiert auf den Punkt bringen möchte. Vielleicht sollte man mehr beten als reden.
Okay. Ja, und jetzt haben Sie sehr schon angesprochen, dass Ihr Platz eher hier ist, auch als Direktor unserer Schulstiftung. Jetzt sitzen wir quasi an der Quelle, nämlich am Nachwuchs, den wir zum Glauben führen können. Was denken Sie, wie muss Kirche gestaltet sein, um die momentane Generation da wieder hinzubringen?
Also ich glaube, dass Kirche unglaublich viel bietet, also gerade auch heute und jetzt. Dass wir aber momentan in einer schwierigen Zeit sind, wo Kirche sehr negativ belegt ist. Mhm. Ich glaube, die Gründe sind weitestgehend bekannt, aber auch da ist so, dass auch darüber immer sehr viel gesprochen wird, sehr viel geredet wird und wir sind als Kirche, als Kirchenmitglieder auch sehr oft in der Situation, auch in der Gefahr, dass man eher immer über das Negative redet. Und das ist ein Grundsatzthema. Also ich würde mal so sagen, Kirche hat auch heute, gerade für junge Menschen, viel Positives zu bieten. Kirche prägt unglaublich unsere Gesellschaft. Also nur eine krasse Hypothese, die ich jetzt erstellen würde, wenn es keine Kirchensteuer mehr gäbe, im Sinne von, positiv gemeint, egal wie man zu dem System der Kirchensteuer steht, wenn Kirche nichts mehr finanzieren könnte, ja, dann würde jeder im Land erst einmal merken, was abgeht, beziehungsweise, dass man das Geld anderweitig bräuchte, über andere Steuern aufbringen müsste, um diese Leistungen, die Kirche in allen Bereichen der Gesellschaft, Stichwort Jugendarbeit, Caritas, global, Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, dass diese Bereiche dann wer anders übernehmen müsste, sprich in der Regel der Staat.
Ja.
Also von daher ist das ein ganzer, schwierige Debatte, die da momentan auch gesellschaftlich geführt wird, so nach dem Motto Kirche, ich will dich nicht mehr, du bist negativ belegt und ich wende mich ab und dann geht es mir besser. Das ist egal, wie man zur Kirche jetzt erst einmal steht.
Herr Müller, was machen Sie für Erfahrungen an der kirchlichen Schule? Wie kann man Jugendliche für den Glauben begeistern?
Ich möchte nochmal daran anknüpfen, was der Herr Jiel gerade gesagt hat. Weite Teile des bayerischen Realschulwesens sind zum Beispiel in kirchlicher Hand. Weit über die Hälfte oder gar noch mehr aller Förderschulen sind in kirchlicher Hand. Von den Altersheimen und den Pflegeheimen ganz zu sprechen. Und da leisten kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Regelschulen oder die weiterführenden Schulen wie unser Gymnasium hinaus ganz, ganz wertvolle Dienste, nicht nur für die Kirche, sondern für die Gesellschaft. Insofern würde ich dir da vollkommen recht geben. Wer da zu kurz denkt, der springt zu kurz und der wird das Geld anderweitig investieren müssen. Das ist nur eine praktische Komponente. Kirche und Schule hängen natürlich bei einem kirchlichen, einem katholischen Gymnasium wie dem unserem, dem Maristengymnasium, sehr eng zusammen. Und wir haben nicht nur wie an einer jeden staatlichen Schule, wo im Regelfall auch gebetet wird in der Früh oder auch nicht, aber es gibt's doch noch, denke ich, in großer Zahl, oder wo die großen Feste wie Weihnachten und Ostern teilweise auch noch mit Gottesdiensten gefeiert werden, bei uns sehr viel mehr an Angebot, wie wir versuchen, die Kinder über den Religionsunterricht, der ja verpflichtend ist, Ethik gibt's bei uns nicht, für den Glauben zu begeistern, für Kirche zu gewinnen und auch an das Nachdenken über sich selbst, über den anderen und über Gott anzuregen. Und wir haben da Gott sei Dank am Maristengymnasium nicht nur hervorragende Religionslehrerinnen und Lehrer, sondern auch einen sehr elaborierten Bereich der Schulpastoral mit einem eigenen Team, religiöses Leben und Schulpastoral, das von der Frau Geneder, von der Frau Peis geleitet wird, mit einem Gottesdienstteam, mit einem Maristenteam. Und es sind zwar nur Strukturen, aber meine Erfahrung ist schon, dass Inhalte auch Strukturen brauchen, damit man sie auch an den Mann oder an die Frau oder ans Kind bringen kann. Wir haben jetzt seit kürzerer Zeit eine noch viel engere Verbindung zum örtlichen Pfarrer, dem Herrn Popp, Martin Popp, der auch bei uns an der Schule Kollege ist, mit doch einigen Unterrichtsstunden. Und da findet Kirche natürlich insofern hautnah statt, als er ein Kollege ist. Und dazu kommt noch, dass er noch ein junger, dynamischer Kollege ist und ein Pfarrer, der die Kinder nicht nur in der Schule abholt, bei ihrem So-Sein, sondern auch unten in der Pfarrgemeinde. Und diese Zusammenarbeit haben wir begonnen jetzt schon zu intensivieren zwischen mir und ihm als Schulleiter und als Pfarrer, aber auch zwischen den schulpastoralen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt mittlerweile einen fix installierten Beichttag. Wir denken daran, eine zweijährlich stattfindende Kongressveranstaltung durchzuführen, wie wir es ja schon zu anderen Inhalten auch gemacht haben. Es waren nicht immer religiöse Inhalte, aber auch schon. Marcellin-Jubiläum zum Beispiel. Und diese Veranstaltungen sollen dann einen etwas größeren Besucher- und Nutzerkreis auch ansprechen und immer dezidiert auch eine theologische Komponente haben und auch eine gesellschaftliche. Und wir wollen da nicht bewirken, dass sich Kirche der Gesellschaft anpasst, sondern wir wollen signalisieren, dass Kirche mit der Gesellschaft zu tun hat und umgekehrt genauso. Und da vielleicht für einen Austausch sorgen. Wir werden damit nicht die Gesamtsituation verbessern, aber wir wollen unseren Beitrag vom kleinen Furt aus leisten. Und mit einem Gymnasium von fast 1000 Kindern, glaube ich, haben wir da durchaus eine gewisse Chance, über die sonstigen Veranstaltungen hinaus auch Kirche positiv darzustellen.
Einen gewissen Anstoß erliefern.
Also wenn ich da vielleicht anknüpfen darf, weil das ist hervorragend. Also Christoph, was du da machst mit deinem großen Team, genauso soll es nämlich sein. Also ich möchte ein paar Aspekte vielleicht noch aus meiner Sicht noch ergänzen oder es deckt sich. Zum einen ist noch einmal für mich auch persönlich dieser Vorbildcharakter. Also jede Lehrkraft, jede Lehrerin, jeder Lehrer, ob Religion oder nicht, hat an einer Schule Vorbildcharakter. An jedem Gymnasium, an jeder Schule, egal welche Trägerschaft, an jeder Realschule, an einer kirchlichen oder katholischen Schule oder Schule mit katholischer Profilierung, ist es natürlich in einem anderen Bereich, Stichwort Glaube, noch einmal interessanter und wichtiger. Davon lebt auch die Schule. Dann hängen an den Schulen nicht bloß die 900 oder 1000 Schülerinnen und Schüler dran, sondern auch die Familien, die wir mit unseren Schulen erreichen. Also gerade in der heutigen Zeit, wo Kirche eben eher auf dem Rückzug ist, in Anführungszeichen, leider Gottes. Und daher ist Schule noch einmal wichtiger. Und ich möchte das Modell, weil du gesagt hast, ihr habt jetzt das Glück mit einem jungen, dynamischen Pfarrer, den ich auch sehr gut kenne, der auch an meiner ersten Schulleiterstelle an einem staatlichen Gymnasium schon bei mir auch im Kollegium mit war. Und wir hatten damals zum Beispiel das Problem, ich hatte damals einen Kaplan mit 4 Stunden Religionsunterricht. Und normalerweise sind das zwei Religionsklassen. Und dann haben wir aber das Modell in Absprache geboren, nur eine Religionsklasse mit 2 Stunden. Und die anderen 2 Stunden waren jetzt ein bisschen unsauber formuliert, weil der Pfarrer oder der Kaplan damals, der Priester, reserviert für einen Vertretungspool. Natürlich definiert, dass er nicht die ganze Zeit da war, aber an einem Tag die Woche war er sehr flexibel und ist da spontan in Klassen reingegangen.
Dass die ihn ja kennenlernen quasi.
Und die Idee war tatsächlich, dass sie ihn kennenlernen. Letztlich, wer ist es? Was kann er erzählen? Also auch wieder dieser Vorbildcharakter. Und es kann wirklich ein Fachmann hier was sagen, zum Beispiel zu den Sakramenten. Oder ich hatte damals einen sehr interessanten Kaplan oder einen Kaplan mit einem sehr interessanten Lebenslauf, der Volljurist war. Und dann gesagt hat, ich möchte Priester werden. Und dann war die Frage, ja, wie kommen Sie drauf? Sie haben schon ein ganz anderes Leben eingeschlagen gehabt und haben dann plötzlich gesagt, Schalter umlegen, jetzt möchte ich Priester werden. Wenn ich als junger Mensch so jemanden kennenlernen kann, da reicht mir vielleicht einfach nur einmal eine Schulstunde, um da wirklich ein nachhaltiges Gespräch zu führen, darüber reden zu können. Und vielleicht wird sogar ein junges Leben beeinflusst, positiv.
Ich konnte es bestätigen. Ich habe mal als junger Ministrant ein Mittagessen mit unserem damaligen Bischof in Freising gehabt, mit dem Haselberger. Und dem haben wir damals als Firmlinge alles fangen können. Und das ist nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass der auch dann mal abseits von einem Ambo, von einem Altar einfach mal erzählt hat, warum er dazu gekommen ist, wie er Priester geworden ist. Ich darf jetzt noch ganz gerne ein anderes Thema ansprechen. Und zwar neben dem Schachstecken sind noch sehr viel Herzblut, habe ich den Eindruck zumindest, in das Turiner Grab durch. Erklärst du bitte mal in aller Kürze, um was es sich dabei handelt.
Also das Turiner Grabtuch ist im Prinzip in aller Kürze gesagt ein großes Leinentuch, das im Original in Turin aufbewahrt wird, ungefähr 4,36 Meter lang ist, ungefähr 1,10 Meter breit ist, das man nur alle heilige Zeit im wahrsten Sinne des Wortes besuchen oder anschauen kann, immer in einem heiligen Jahr, also 2025 kann man es wieder im Original sehen.
Steht bei einer schon im Urlaubskalender.
Ja, fast. So Gott will. Und es gibt von diesem Tuch, das ist jetzt das Positive, die heutige Technik macht es Gott sei Dank möglich, Kopiersysteme und Drucksysteme. Es gibt entsprechende originalgetreue Nachbildungen, sprich Leinentücher, die entsprechend groß sind, wo man das Gleiche drauf sieht, in Anführungszeichen. Und was sieht man drauf? Man sieht tatsächlich aus einer gewissen Entfernung von ein paar Meter die Umrisse von einem Mann mittleren Alters, 30 bis 40 Jahre, und zwar abgebildet die Vorderseite und die Rückseite. Und mittlerweile hat die Wissenschaft gerade seit den 1980er Jahren, letztes Jahrhundert oder 70er, 80er Jahren, unglaublich viel mit den technischen Errungenschaften dieses Tuch untersuchen können. Also durch physikalische, chemische, biologische Methoden. Viele Mediziner und haben dieses Tuch untersucht. Mittlerweile haben so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus so vielen Disziplinen das Tuch untersucht, dass sich eine eigene Wissenschaftssparte gegründet hat, die den Namen Sindonologie trägt.
Die untersuchen, ob quasi das Tuch, genau, ob es echt ist.
Die Wissenschaft vom Tuch eigentlich. Okay. Also was es mit dem Tuch auf sich hat. Und jetzt könnte man sagen, die krassen Pole, zwischen denen sich die Wahrheit irgendwo bewegt, ist, dass man sagt, nein, das ist irgendein Stück Leinen, das irgendwann im Mittelalter von irgendjemandem mit diesen sichtbaren Formen, die man da sieht, bemalt wurde. Das ist die eine These. Und die andere These, die knallhart natürlich fast unglaublich klingt, es ist das Original-Grabtuch, in das Jesus Christus eingewickelt war beim Begräbnis, so wie es im Johannesevangelium steht, wo er mehrfach von diesem Grabtuch oder sogar von Grabtüchern die Rede ist.
Und jetzt haben Sie zu diesem Grabtuch ja schon zweimal referiert bei unserem Maristengymnasium, und ich muss ehrlich zugeben, ich habe unsere Schüler selten so fasziniert zuhören und zuschauen gehört wie bei Ihnen Vorträge. Und bei mir ist, oder ein Zitat ist bei mir hängen geblieben, und zwar sagen Sie bei dem Vortrag immer Fragen auf, dass Sie Fragen aufzeigen wollen, die dann aber jeder für sich beantworten muss. Ist das vielleicht nicht vor allem aufs Grabtuch bezogen, aber auf den Glauben generell der Kern von dem Ganzen, dass es nicht auf alles klar erkennbare Antworten sofort gibt?
Mit Sicherheit. Also beim Grabtuch ist es definitiv so, dass ich nicht glaube, wie bei allen oder bei eigentlich den meisten wissenschaftlichen Theorien, die kann man ja nicht verifizieren. Mhm. Es kommt irgendwo mal ein Ergebnis und dann ist eher die Hypothese oder die Theorie falsifiziert. Also nebenbei, das hat jetzt nichts mit dieser Thematik zu tun, aber das ist mir wichtig. Wir leben ja jetzt momentan schon auch in einer Zeit, wo viele wissenschaftliche Hypothesen oder Thesen im Raum stehen. Ja. Und manchmal hat man den Eindruck, diese Thesen werden zur absoluten Wahrheit herausgehoben. Und das ist für mich aus wissenschaftlicher Sicht absolut das No-Go. Das ist, also unwissenschaftlicher geht es nicht mehr. Aber das ist dann fast schon wieder eine politische Diskussion. Beim Grabtuch ist es auch so, man kann hier nur aufzeigen, das ist wissenschaftliche Erkenntnis aus physikalischer Sicht, aus biologischer Sicht, aus, was weiß ich, literarischer, kunstgeschichtlicher Sicht und kann diese Aussagen zusammensetzen und sich dann ein Bild machen, bis hin zu einer mathematisch-wahrscheinlichkeitstheoretischen Sicht auf dieses Tuch. Wie wahrscheinlich ist es, dass das, was man auf dem Tuch sieht, tatsächlich da sein kann oder Realität sein könnte? Wie viele Gekreuzigte zum Beispiel könnte es denn geben? Also da haben Mathematiker hochgerechnet, das ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 100 oder 200 Milliarden. Also rein wahrscheinlichkeitstheoretisch sagt der Mathematiker, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Grabtuch authentisch ist. Grabtuch von Jesus Christus. Aber es ist noch keine Wahrheit und von daher muss ich diese Frage für mich genauso selber beantworten wie die anderen Detailfragen. Und im Glauben ist ja, um die Brücke jetzt zu schlagen, letztlich genauso. Glauben wird man nicht beweisen können im Sinne von Strich drunter und den Herrgott gibt's und die Mutter Gottes gibt's und das war er so, zack, 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 dann wäre es ja kein Glaube mehr.
Hat ja auch noch keinen Podcast gegeben zu der Zeit, der das belegen kann. Das anderes Thema noch, vor 2 Jahren hat eine Biografie nochmal eine komplette Wendung gekriegt. Sie wurden von einem Schulleiter an einer katholischen Schule zum Direktor der ganzen Schulstiftung der Diözese Regensburg ernannt. Wie ist Ihre Reaktion ausgefallen, als Sie die Zusage oder Berufung dann gekriegt haben?
Also es war die Frage und es war schon klar, dass mit der Frage oder mit dem Ja auf diese Frage dann auch schon sehr viel Verantwortung, deutlich mehr Verantwortung als bisher verbunden ist. Also ich habe ja begonnen als einfacher Lehrer und war glücklich auch als Lehrer und da hatte ich halt die Verantwortung über die mir anvertrauten Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse als Gymnasiallehrer und die Eltern dann in der Beratung und. Als ich dann irgendwann auch sehr früh dann in die Schulleitung gekommen bin, dann auch Schulleiter geworden bin, mit Anfang 40, dann hatte ich die Verantwortung für die mir anvertrauten Schüler und Schülerinnen in der Gänze und auch fürs Kollegium und für den ganzen Betrieb, so wie es jetzt der Christoph momentan hat, wie ich auch 13 Jahre hatte. Ja. Und jetzt ist nochmal eine Etage drüber, dass ich sage, okay, jetzt ist die Verantwortung für die 13 Schulen, für die 10 Schulleitungsteams, für die rund 480 bis 500 Lehrkräfte und. Auch für die Finanzwelt, die dahinter ist. Also ich bin ja als Stiftungsdirektor Mitglied in einem Vorstand, vergleichbar mit anderen Unternehmen, die auch Vorstandsstruktur haben und Aufsichtsratsstruktur. Also die Verantwortung ist definitiv deutlich nochmal größer geworden.
Herr Müller, wird jetzt auch nicht mit der Vorstellung gehen, nochmal mehr Verantwortung zum kriegen?
Ich habe diese Vorstellung aktuell nicht und werde mich erst damit auseinandersetzen, wenn irgendwas anderes käme. Ich kann es aber nachvollziehen, was der Günther gerade gesagt hat. Mir hat bei meiner Amtseinführung derjenige, der mich ausgesucht hat, damals für die Leitung des Maristengymnasiums, unser ehemaliger Chef, wenn ich das so sagen darf, der Herr Domdekan Neumüller, neben einem Christophorus hinter Glasbild einen ganzen Katalog von Regeln mit auf den Weg gegeben. Das waren die Abtsregeln des heiligen Benedikt. Und er hat in seiner Rede zu meiner Amtsführung gesagt, lieber Herr Müller, führen heißt dienen. Und ich glaube, besser kann man das gar nicht zusammenfassen, was jeden trifft, der in Verantwortung ist. Egal wie weit oben, unten oder rechts und links in einem Organismus das ist. Es hilft ja nur, oder es wird nur dann gut, bestmöglich, wenn alle die Verantwortung tragen, auch wenn der Verantwortungsbereich kleiner ist, als der von einem anderen, ihrer Verantwortung versuchen, jeden Tag gerecht zu werden. Und das ist unser Dienst, ihrer als erweiterte Schulleitungsmitglied und Lehrer und unserer auch. Und es gibt ja noch welche, die hierarchisch noch weit über uns sind. Und wenn die ihre Verantwortung nicht übernehmen, dann ist das, was wir tun, auch nicht so viel wert. Und in diesem ganzen Spannungsfeld, glaube ich, spielt sich das ab. Und darum sind wir gut beraten, jeden Tag das zu tun, was wir können. Und das sehe ich für meinen Dienst als Schulleiter so. Und die weiteren Benediktsregeln, die erspare ich uns, weil die werden dann zum Schluss raus ziemlich brutal. Und die musste ich auch noch nie umsetzen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Jetzt muss ich die Frage stellen, jetzt hocken wir hier, Werner Berner, heute zu Besuch in der Schulstiftung in Regensburg und die Schulstiftung, wer das nicht weiß von den Zuhörerinnen und Zuhörern, ist mitten in einer Schule auch integriert. Wie geht es Ihnen damit als Pädagoge, beziehungsweise wie sehr fehlen Ihnen die Schülerinnen und Schüler im täglichen Umgang, Herr Jehl?
Sehr. Darum mache ich ja die Turiner Grabtuch-Vorträge.
Dass so die Schüler wieder in Kontakt kommen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass natürlich, es ist wieder ein neuer Beruf, Der Christoph hat es gerade erzählt, er war unter anderem als Redenschreiber tätig, er war in der Industrie. Bei mir war es nicht ganz so vielschichtig, aber trotzdem auch noch im Lehrerdasein, auch einmal in der Verwaltung in München. Die Schulleitung ist eine Mischung aus Unterricht und Verwaltung. Jetzt ist es nur noch Verwaltung.
Wieder Verwaltung.
Also man könnte jetzt krass sagen, meine Urmotivation, der Idealismus, jungen Menschen was mitgeben zu wollen, da bin ich jetzt eigentlich irgendwo weg. Ja. Und von daher macht es mir immer wieder eine riesige Freude, zum Beispiel bei solchen Vorträgen über das Turiner Grabtuch mit den jungen Menschen den Kontakt zu haben. Okay. Und also diese Möglichkeit, die schätze ich da wirklich sehr. Und ansonsten sehe ich aber das auch so, das möchte ich wirklich nochmal vertiefen, dieses Dienen oder den Dienst, den jeder von uns macht, egal jetzt ob im schulischen Bereich. Ich meine, auch der schulische Bereich geht ja auch in verschiedene Ebenen, also auch die Menschen, die unsere Schulgebäude tagtäglich putzen und sauber machen, die sind für mich mindestens genauso wertvoll wie jetzt mit Verlaub der Schulleiter,
natürlich,
der an seiner Stelle auch seinen Dienst tut. Weil, egal ob ich das jetzt mit den Zahnrädchen vergleiche, und jedes ist wichtig und wertvoll, es geht ja auch um den Wert der Arbeit an sich. Und da bin ich auch wieder an der Stelle vielleicht ein kleiner Einschub mit diesem Dienen, mit diesem Dienst beim christlichen Glauben, wo ich sage, es kommt für mich weniger darauf an, was ich mache, sondern wie ich es mache. Und wenn ich mit Hingabe oder, hört sich natürlich für die heutige Zeit ein bisschen theatralisch an, wenn ich mit Liebe meine Arbeit mache, meinen Dienst verrichte, dann ist es eigentlich zweitrangig, ob ich das als Lehrer mache, als Schulleiter, als Schulstiftungsdirektor oder als Mitglied in einem Reinigungspersonal.
Das ist völlig richtig. Jetzt haben Sie zwei Jahre Zeit gehabt, ungefähr die Schulstiftung mal kennenzulernen. Was daten Sie sagen, wo können wir uns von staatlichen Schulen auch ein bisschen unterscheiden?
Also ich glaube schon, was der Christoph ja gerade schon bei der beeindruckenden Schilderung jetzt von deinem, von Ihrem Gymnasium in Furt erzählt haben. Wir haben an unseren Schulen der Schulstiftung oder Schulen in katholischer Trägerschaft schon mehr Möglichkeiten, hier den Glauben auch noch zu leben oder Glaubensinhalte auch nebenbei, en passant, mitzunehmen. Sei das Einblicke übers Kirchenjahr und. Das Morgengebet gibt es sicherlich gerade im ländlichen Bereich noch auch an vielen staatlichen Schulen, aber garantiert nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit. Und von daher haben unsere Schulen hier eine größere Verantwortung, aber auch tatsächlich die Möglichkeit, darüber auch eine andere Atmosphäre zu schaffen. Also wenn es da gelingt, auch alle Lehrkräfte mitzunehmen, dann kann man ja wirklich eine ganz andere Gemeinschaft formen.
Wenn ich da einhaken darf, ich merke das als Lehrer, aber wenn ich das mal vergesse, weil in der Hektik der ersten Stunde, dann kommen die Schüler oft und sagen, Herr Spannrath, wir haben noch kein Morgengebetgespräch. Die wollen das auch. Also die sehnen sich tatsächlich danach nach so einem Ritual in der Früh auch.
Ja, und wenn ich noch was einwerfen darf, wir haben den letzten Podcast mit unseren beiden Schülersprechern aufgenommen und die haben auch gefragt, was zeichnet denn das für euch aus, an einer katholischen Schule wie dem MGF zu sein? Und es kam von beiden unisono, Herr Spannrath, das ist wie eine Familie. Und wenn wir das umsetzen können, bei aller Digitalisierung und bei aller Modernität und bei allem Positiven im Auftreten, Social Media und so weiter, was wir alles betreiben, das ist ja alles auch kein Selbstzweck, sondern das soll ja dem dienen, eine Schulfamilie zu sein. Und wenn die beiden das uns so spiegeln, und das war nicht gespielt, wir kennen die beiden ja gut, dann haben wir das richtig gemacht. Und das ist dann auch der Auftrag, das weiter so zu tun. Unser gemeinsamer Freund, ich glaube, du kennst ihn noch nicht, oder schon, PJ McGowan, irischer Maristenbruder, der sagt immer, it's all about relations. Also Verbindungen, Beziehungen aufbauen. Und zwar nicht in einem negativen Sinne, Freundschaftswirtschaft oder sonst was, sondern Beziehungen zwischen Menschen. Zwischen den Kindern, zwischen den Lehrern, zwischen den beiden Gruppen und zu den Eltern und zu der interessierten Öffentlichkeit. Und dann kommen halt mal auch 1000 Gäste, Oma, Opa, Tante, Freunde zur Maristenweihnacht und man zelebriert gemeinsam einen Gottesdienst. Ist auch eine Möglichkeit wieder, die, wenn ich das so technokratisch sagen darf, die potenzielle Zielgruppe anzusprechen als katholische Kirche.
Jetzt ist der Bildungsbereich ja momentan in einer sehr ungewissen Zukunft, ist ja medial auch bekannt. Was glauben Sie als Schulstiftungsdirektor, mit welchen Herausforderungen werden wir in den nächsten Jahren zu tun bekommen im Bildungsbereich?
Also jetzt momentan ist ja so, dass wir grundsätzlich im Bildungsbereich überhaupt die Personalfrage als Nummer 1 Priorität vielleicht haben. Also wo bekommen wir die Lehrkräfte her? Also da sind wir jetzt im gleichen Boot wie das Pflegepersonal, wie das Gesundheitswesen, wie der Logistikbereich nebenbei. Also da gibt es viele Bereiche, aber das sind jetzt andere Hintergründe. Wenn man dann natürlich weiter in die Tiefe geht, es ist heute schon mal angesprochen worden in dem Gespräch, was die Digitalisierung, die Weiterentwicklung, Stichwort KI, sogenannte künstliche Intelligenz für den Bildungsbereich an Auswirkungen haben wird, können wir momentan, glaube ich, gar nicht einschätzen. Da könnte ich vielleicht kurz also ich bin überzeugt, wir wissen es noch gar nicht, wir können uns gar nicht ausmalen, was da kommt. Und da würde ich jetzt ganz kurz an meine Schachleidenschaft, die jetzt auch gar nicht mehr so groß im Fokus steht, anknüpfen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, in den ersten Jahren meiner Schachvereinszeit gab es dann die Schachcomputer. Und Schachcomputer haben sich dann weiterentwickelt von diesen externen Garnerkästchen bis dann natürlich zur Schachsoftware auf immer schnelleren, mit immer mehr Speicher ausgestatteten PCs, Großrechnern ursprünglich. Kurz gesagt, es gab lange Zeit die Phase, wo Weltklasse-Schachspieler, also Weltmeister und Co., sich über Schachcomputer und Schachprogramme eher lustig gemacht haben. So nach dem Motto, es war gesetzt, eine Maschine wird nie an den Menschen rankommen im Punkt der Schach. Mittlerweile, grob gesagt 40 Jahre nach Beginn dieser großen Entwicklung, scheut sich praktisch jeder Schachweltmeister mit der Maschine zu spielen, weil er unterm Strich keine Chance mehr hat.
Na klar, hat sich ja weiterentwickelt in den Jahrzehnten.
Ja, aber das wäre vor 40 Jahren, also vor 40 Jahren haben das fast 100% der Fachleute, der Schachcracks, gar nicht abschätzen können.
Ja.
Und von daher ist für mich, ohne da einen Pessimismus streuen zu wollen, für mich gar nicht abschätzbar, wie KI unser Leben in Zukunft verändert wird. Also wenn man sich wirklich bewusst macht, nur der kleine Aspekt, dass man in Zukunft vielleicht in 5 Jahren schon nicht mehr beurteilen kann, ob ein Foto, ein Bild, das ich hier am Monitor sehe, und Monitor kann klein sein, auf dem Smartphone, kann größer sein bis am Bildschirm, am Fernseher, im Wohnzimmer, dass ich nicht mehr weiß, ob dieses Foto authentisch ist.
Ich fand's gruselig.
Dass ich Reden nicht bloß lese als Texte, sondern ich höre Reden mit der Originalstimme von Personen, die ich kenne vielleicht sogar.
Stichwort
Hans Clarin.
Die Beatles haben auch einen neuen Song rausgebracht. Ja.
Und es ist alles nicht mehr authentisch. Also ich bin einfach nur vor einem riesen Fragezeichen. Also ich könnte jetzt überspitzt sagen, ich habe die ganze Zeit, in der ich wach bin am Tag, nur noch mit lauter Fragezeichen zu tun. Außer ich bin jetzt faktisch in meinem Garten und habe vor mir den Strauch oder die Tomatenpflanze, ist jetzt einmal übertrieben gesagt. Und wie das die Menschen verändern wird.
Interessante Frage. Jetzt haben Sie eine Sache vorher angesprochen, die Personalsituation. Vielleicht ist das das Einzige, was wir jetzt nicht im Griff haben, aber vielleicht ein bisschen beeinflussen können. Was denken Sie, was kann das Charmante daraus sein, an einer Schule in kirchlicher Trägerschaft zu arbeiten?
Also ich glaube schon, und das habe ich kennengelernt in meiner 5-jährigen Schulleiterzeit an einer kirchlichen Schule der Schulstiftung in Amberg. Und das ist jetzt auch das, was ich seit 2,5 Jahren hier als Schulstiftungsdirektor erfahre. Ich glaube, sagen zu können, dass wir durchaus auch von der Verwaltung her kürzere Wege haben, sehr enge Kontakte. Also es gibt sehr enge Kontakte zwischen dem Träger der Schulstiftung und den Schulen, ob in Person der Schulleiterinnen und Schulleiter, des Schulleitungsteams, des Kollegiums, der Mitarbeiter, überhaupt der Vertretungen. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Stichwort Familie-Atmosphäre ist genannt worden. Selbstverständlich gibt es genügend staatliche Schulen, Gott sei Dank, quer durch alle Schularten, von der Grundschule bis zu den beruflichen, wo auch gute Atmosphäre herrscht, wo auch ein guter familiärer Draht da ist unter den Beteiligten. Aber ich sage einmal, wir sind als katholische Schulen noch mehr in der Verpflichtung, uns daran messen zu lassen. Und deswegen haben wir es auch anders im Bewusstsein. Und ich glaube auch, dass Lehrkräfte, und ich habe solche Erkenner gelernt, die gesagt haben, ich arbeite lieber an diesen Schulen und sogar so weit gegangen sind, um ihren Beamtenstatus an den Nagel zu hängen, was ich also als ungewöhnlichen Schritt erachte.
Haben wir ein Kollegium.
Und das ist schon für mich, also als diese Lehrkräfte, ich dann gefragt habe, wie kommen sie zu diesem Schritt letztlich, dann haben sie gesagt, es ist mir wesentlich wertvoller, hiermit vielleicht auch mehr Freiheiten, mehr dieser familiären Atmosphäre, auch in einem christlichen Geist ganz bewusst unterrichten zu dürfen, wo ich auch das Recht habe, meine christliche Überzeugung vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz bewusst auch einzubringen, wie ich das an anderen Stellen so nicht hätte.
Jetzt habe ich gestern ein Interview mit einer gelesen und da haben sie gesagt, dass die Kirche oder die kirchlichen Schulen bei der Personalgewinnung kreativer werden müssen. Was stellen Sie einer da vor? Das darf mich jetzt als kreativen Menschen interessieren.
Nein, momentan sind wir durchaus in der Situation, aufgrund Angebot-Nachfrage dieser Personalmangelsituation, die, wie gesagt, auch den Staat ganz massiv momentan die staatlichen Schulen trifft, dass sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig der Fokus von Lehrkräften halt auf das Finanzielle gesetzt wird, gelegt wird. Und das ist menschlich nachvollziehbar, überhaupt kein Thema. Und da kann Kirche definitiv nicht mithalten. Hier gibt es ein Ungleichgewicht, das halt in Deutschland, in Bayern so ist. Der Blick ins Nachbarland, nach Österreich, zeigt, dass es da ganz andere Systeme auch geben kann, dass da alle Lehrkräfte verbeamtet sind. Auch der Blick in Bayern, du hast das gerade schon gesagt, bezüglich der Förderschulen. Die allermeisten Förderschulen sind in kirchlicher Trägerschaft oder zumindest sehr viele, wie ich jetzt weiß. Und da sind alle Lehrkräfte gleichgestellt mit den staatlichen Beamten, die sind Beamte. Also da geht es einfach um eine politische Grundsatzentscheidung.
Wir brauchen irgendwelche anderen Mechanismen, die greifen.
Und Faktum ist für mich, wenn ich jetzt sage, wie soll ich hier kreativer werden, weil der Staat halt nicht unsere kirchlichen Lehrkräfte auch verbeamtet, dann muss es uns als Schule vor Ort, und hier hast du, Christoph, ja schon einiges genannt, was bei euch Standard ist, was ihr macht, das ist ja tief beeindruckend, bis zu diesem Podcast oder dieser Serie. Das ist das eine, dass aber die Schulstiftung auf der anderen Seite vielleicht noch mehr in den Fokus bringt, was sind denn auch Vorteile jenseits dieses rein monetären. Weil wenn ich jetzt nur an dieser Stelle, wenn ich die Möglichkeit habe, kurz runterbreche, wenn ich Lehrkräfte bei uns an den Privatschulen habe, die einen unbefristeten Vertrag haben, dann haben die im monatlichen Gehalt keinen so großen Unterschied mehr zum Staatsbeamten. Also diese sogenannte Nettolücke ist durch entsprechende Bonizahlungen der Schulstiftung auf ein Minimum reduziert, die eigentlich nur am Finanzamt liegen, weil die dann höher versteuert, mit höherem Grundeinkommen. Die gesamte Thematik Beihilfe, Krankenversicherung und so weiter ist sehr, sehr gut, sehr ähnlich. Und der große Knackpunkt ist tatsächlich die Ruhestandsversorgung zwischen der normalen Rente in Anführungszeichen und der Beamtenpension. Wobei es dann nicht weiterhilft, wenn ich sage, keiner weiß, wie in 30 Jahren dieses System ausschauen wird, aber das ist Spekulatius. Faktum muss man aber sagen, unsere Schulen haben vieles zu bieten in diesem Soft-Skills-Bereich, wo ich sage, das ist definitiv auch für viele Lehrkräfte der Mehrwert, um zu sagen, ich gehe lieber dahin.
Und den müssen wir noch mehr rausstellen.
Ja. Richtig, ganz genau.
Trifft jetzt uns wieder, Herr Müller, oder? Ist beide ein bisschen so Marketing-Menschen. Heißt, Auftrag an uns, noch kreativer werden.
Ja, natürlich. Und es sitzt ja einer hier, der freiwillig bei der Kirche ist. Der Herr Spannrohr könnte jederzeit zum Staat gehen. Es ist einfach so. Das ist ein Faktum, er ist da, Gott sei Dank. Und er wird auch bleiben. Und wir sind in einer Hinsicht kreativ, dass wir zwar auch im Katholischen, im Kirchlichen eigentlich eine sehr reine Lehre vertreten, aber dass wir dem Ganzen halt eine positive Anmutung geben, sowohl was den Außenauftritt, als auch aber das Gewähren von Freiheit natürlich im Rahmen der geltenden Regelungen ans Kollegium weitergeben. Und das mit den kurzen Wegen kann ich bestätigen. Ich fasse jetzt ganz kurz und überspitzt zusammen. Wenn man bei dir oder bei der Frau Braunreiter anruft, der Schulleiter mit einem Anliegen, dann kriegt man ein Ja, ein Nein oder ein geht's billiger. Und auf dieser Basis kann ich weiterarbeiten mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich das in einem staatlichen Kontext denke, in einem übergeordneten Kontext, dann dauert die Frage, bis sie ankommt, eine Zeit, bis sie verteilt wird, eine Zeit, bis sie wieder gebündelt wird und wieder an mich herangetragen wird, mit einer vielleicht bitte um Nachschärfung. Wir reden hier schon von 4 bis 6 Wochen im Regelfall. Länger, um den Satz abzuschließen. Also das ist schon mal ein Vorteil fürs Arbeiten, auch für die Gestaltung des jeweiligen Verantwortungsbereichs an der Schule. Zum Beispiel eines Fachschaftsleiters, der weiß, mit welchen Ressourcen er arbeiten kann und, und. Also das sind Freiheiten, die man gewährt, keine Willkür, aber Freiheiten in einem organisierten Rahmen, unter denen es sich angenehm und effizient und eigenverantwortlich arbeiten lässt. Und das, glaube ich, müssen wir schon noch stärker herausstellen in der nächsten Zeit. Und ich glaube, nachdem die Generation Z bei uns an den Schulen angekommen ist, die steht nicht nur in der Zeitung, die gibt's wirklich, das sind talentierte, gut ausgebildete junge Leute, aber eben mit einem etwas anderen Raster, nachdem sie leben. Dass wir uns auch auf diese Generation Z, und wie die nächste heißt, weiß ich noch nicht, vielleicht gibt es schon einen Begriff dafür, einstellen müssen in einer Hinsicht, dass wir natürlich von denen Leistungen verlangen werden, wie von allen anderen, aber dass wir vielleicht auch in der Organisation, in der Planung, in Teilzeitmodellen oder wie auch immer, wir vergeben ja eh schon Teilzeit, aber trotzdem vielleicht noch mit mehr Flexibilisierung diese Leute an uns binden können, weil die finden natürlich draußen auch sehr viel coole Arbeitsplätze. Wobei und da müssen wir nicht im Inhalt, aber in der Anmutung vielleicht, das ist meine Meinung, in der Anmutung und im Miteinander austauschen von Positionen und Wertehaltungen vielleicht auch ein bisschen cooler werden.
Wobei ich glaube, meine Erfahrung, dass es der viel zitierte Obstkorb nicht ist, der ja ganz oft ins Feld geführt wird.
Der allein wird es nicht reißen, das glaube ich auch nicht.
Ich muss aber vielleicht eine Sache noch knallhart nach diesen Aufstiegsmöglichkeiten anbringen. Es gibt tatsächlich im Privatschulwesen bei uns, also nach den ABD-Richtlinien, Möglichkeiten, dass man schneller vorankommt als sehr gute Lehrkraft, engagierte Lehrkraft, wie das beim Staat in staatlichen Systemen überhaupt möglich ist. Also es gibt auch wirklich die Möglichkeit, hier schneller aufzusteigen, mal das zu so sagen.
Jetzt habe ich das Interview mit Ihnen noch weitergelesen und da haben Sie auch gesagt, dass soziale Medien für Schulen immer wichtiger werden. Sind Sie selber auf Instagram oder TikTok vielleicht
nein,
sogar?
Nein.
Aber was haben Sie damit gemeint, dass wir einfach da, wo die Generation Z ist, hin müssen?
Also grundsätzlich, das hat der Christoph, das hast du ja schon vor einigen Minuten auch gesagt, wir stehen als Schulen letztlich mitten in der Gesellschaft und haben mit den Menschen zu tun, die jetzt da sind. Und da hilft kein Blick zurück, wie war es vor 50 Jahren und wie wird es in 50 Jahren sein, wie ist es im Jetzt. Und wir müssen die Menschen mit allen, ob das die Lehrkräfte sind, ob das die Kinder sind, ob das die Eltern sind, so nehmen, wie es jetzt ist. Und im Punkt der Medien ist es so, wir haben halt in der Gesellschaft jetzt momentan gewisse Entwicklungen, weltweit mit dieser Digitalisierung. Und wir können jetzt nicht Scheuklappen zu und nur noch mit Schulbüchern arbeiten. Und ich sage es jetzt einmal so, wir produzieren Absolventen am Gymnasium halt Abiturientinnen und Abiturienten, die noch nie einen Computer gesehen haben. Jetzt ganz krass. Ja. Das geht nicht. Das heißt, Schule hat für mich definitiv die Aufgabe und auch die Herausforderung zu meistern, die heranwachsenden Kinder, Jugendlichen lebensfähig zu machen. Und da gehört der Bereich Medien genauso dazu. Also einfache Fragestellung, wie gehe ich mit den Medien um, wie sortiere ich Informationen aus? Das wird in Zukunft, um nochmal einen Seitenhieb auf KI zu machen, ich weiß nicht, wie man das lösen, wie man überhaupt in Zukunft erkennen kann, ob das, was ich jetzt wahrnehme, authentisch ist oder ob das, auf Deutsch gesagt, ein Fake ist und künstlich produziert. Und diese Aufgabe hat Schule und deswegen sind soziale Medien in der Schule natürlich enorm wichtig. Auf der anderen Seite, Spagat, ich kenne auch Schulen, da wird von unseren Schulen, da wird das Handy in der Früh eingesammelt und erst mittags wieder zurückgegeben. Und ich weiß, dass das auch ein sehr großer Teil der Eltern mitträgt, weil die Kinder ansonsten ja den ganzen Tag, sage ich mal, auch irgendwie einer Monitor ausgesetzt sind. Und das ist die andere Frage, müssen wir dann ja in Zukunft vielleicht deutlich mehr auch in die Richtung denken, wo sind auch Negativkonsequenzen?
Den Spagat hinkriegen, wobei Sie mir aus der Seele sprechen, als wir vor Jahren mit Social Media angefangen haben, haben wir jetzt nicht angefeindet worden, aber es ist schon sehr kritisch beäugt worden und wir haben das damals schon auch gesagt, hey, die Kinder, das ist da, also wir können uns ja nicht verwehren vor sozialen Medien und lieber, ist mein, unser Ansatz, machen wir das oder präsentieren wir das den Schülern in einer adäquaten Art und Weise, dass eine gewisse Art von Medienerziehung stattfindet. Jetzt sind wir schon fast zum Schluss von unserer heutigen Podcast-Folge. Wenn jetzt eine gute Fee erscheinen würde, Hale, welche drei Wünsche hätten Sie denn für die kirchlichen Schulen der Schulstiftung der Diözese Regensburg? Mehr Lehrer, ich weiß schon, aber ansonsten?
Die irreale Fee. Also auf jeden Fall hätte natürlich, das wäre der Traum, bestmögliche Voraussetzungen in puncto Gebäude, in puncto Ausstattung, in puncto Personal. Klaro.
Wunsch Nummer eins.
Der Wunsch definitiv Schülerinnen und Schüler, die wirklich noch nicht gesättigt sind von den ganzen medialen Einflüssen. Also da könnte man jetzt wieder weit ausholen, inwieweit hat Schule noch den Stellenwert wie vor 50 Jahren. Also man könnte jetzt auch als Hypothese sagen, Schule hat das Bildungsmonopol verloren, weil ich natürlich unglaublich viel Information über die neuen Medien kriegen kann.
YouTube-Tutorials.
Die Frage ist aber dann immer, was ist Information, was ist Wissen? Also das wäre schon wieder ein eigenes Seminarthema.
Und der dritte Wunsch noch?
Also eine interessierte Schülerschaft wäre der zweite Wunsch. Und der dritte Wunsch wäre wirklich, dass Schule dann das, was wir jetzt schon anklingen haben lassen, die Atmosphäre, das Familiäre, dass das noch tragfähiger wird und noch mehr in die Gesellschaft dann hineinwirken kann, mit den Aspekten Bildung, mit den Aspekten Glaube und auch Gesundheit, auch psychische Gesundheit. Also das Thema Medien und psychische Phänomene, das wäre außerhalb dieses Interviews ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Zum Abschluss, Hale, gibt es was, das Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gern mit auf den Weg geben würden?
Ich wünsche allen ein eine gute Zukunft, ein möglichst problemloses Leben, ein gesundes Leben und durchaus den verstärkten Blick, wenn wir schon in dem Kontext auch das Interview geführt haben. Und wenn das Menschen dann hören, die eher vielleicht vor der Kirche nicht mehr so viel haben, ein Rückbesinnen auf das, was tatsächlich auch in einem Evangelium steht, ein Auseinandersetzen damit, um wieder auch das Vertrauen zum Herrgott zu entwickeln.
Herr Jill, vielen Dank. Ich glaube, das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Gespräch über Gott und die Welt. Und vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit hier an der Schulstiftung der Diözese Regensburg. Und vielen Dank, dass wir überhaupt da sein durften. Ich war das erste Mal jetzt einmal in der Schulstiftung in der Müller gestern und gesagt, was, Sie waren noch nie? Und
ja, dann gesagt, ist
Zeit, da ist Zeit, Mann. Vielen Dank,
bald wiederkommen.
Dass Sie wiederkommen. Vielen Dank allen, die zu Hause zugehört haben oder uns auf YouTube auch zugeschaut haben. Viel Spaß beim Anhören unseres Podcasts und auch unserer weiteren Folgen. Und wir hören uns ganz bald mit weiteren Besucherinnen und Besuchern. Schönen Abend, schönen Nachmittag oder guten Morgen, wann immer auch Sie und Ihr diesen Podcast hört.